Hi, hier ist Marina Besorgs.de, ja auch bekannt als die Marina. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mein Buch gelesen, Die Bossin. Darin beschreibe ich die Ups und Downs meiner Karriere. Über 20 Jahre in der Musikindustrie. Wie habe ich es geschafft? Wie bin ich mit Rückschlägen umgegangen? Und oft werde ich gefragt, how did you do it? Und oft ist meine Antwort, keine Ahnung. Did I do it? Doch in diesem Podcast geht es gar nicht um mich. Es geht um meine Gäste, die ich fragen möchte. Wie habt ihr es geschafft? Wie seid ihr mit Rückschlägen umgegangen? Was sind eure Tipps? Und was habt ihr manifestiert für eure Karrieren? Willkommen bei I Did It, dem Podcast, der genau nachfragt, how did you do it? Sie ist Coachin für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, Spiegel-Bestseller-Autorin und erfolgreiche Podcasterin. Ihr aktuelles Buch, Heute höre ich auf zu zweifeln, Überwinde dein Imposter-Syndrom und glaub an dich, ist gerade erschienen. Und damit ist sie der perfekte Gast für meinen Podcast. Ich durfte bereits in ihrem erfolgreichen Podcast The Mindful Sessions zu Gast sein. Mit ihrem Format erreicht Sarah Desai mittlerweile Millionen Hörerinnen und vor allem Menschen, die sich mit ihrem bewegten Lebensweg und ihrer persönlichen Geschichte identifizieren können. Die Impulse und Insights, die sie in ihrem Podcast, auf Bühnen und hoffentlich heute auch hier mit uns teilt, inspirieren und bewegen viele Menschen. Doch wie hat das alles angefangen? Und wie hat sie es geschafft, sich in den letzten Jahren so ein erfolgreiches Business aufzubauen? Genau darüber sprechen wir heute. Sarah, how did you do it? Willkommen in meinem Podcast.
Danke, Marina, dass ich hier sein darf.
Es ist mir eine Ehre und wie ich schon erwähnt habe, war ich auch schon in deinem Podcast und verfolge natürlich alles, was du machst. Und als ich den Titel deines aktuellen Buchs, Heute höre ich auf zu zweifeln, gelesen habe, dachte ich, es ist eigentlich meine Bibel, denn genau darum geht's hier in diesem Podcast und auch in meinem Leben. Etwas, was ich mir eigentlich jeden Tag sozusagen schwöre, wenn ich morgens aufwache, dass ich an mir zweifle, dass ich aufhöre, an mir zu zweifeln, besser gesagt. Doch vielmehr interessiert mich, wie du überhaupt dazu gekommen bist, diese Bücher zu schreiben, diesen Podcast zu machen. Bei Kennengelernt haben wir uns in der Musikindustrie. Eine Industrie, die jetzt nicht wirklich auf Achtsamkeit und Mindfulness Wert legt, so im Alltag, in einem Wirtschaftszweig, der dann doch eher fast-paced ist. Möchtest du uns heute mal ein bisschen einen Rückblick geben, wie dieser Wandel kam?
Ja, und ich bin sehr froh, dass wir uns in der Musikindustrie kennengelernt haben, weil du bist einfach the real deal gewesen, geblieben. Und wie kam es dazu? Ich gehe noch mal ein Stück zurück sogar.
Bitte.
Ich bin mit 24 Mama geworden und durch einen Schicksalsschlag stand ich da alleine mit meinem Baby auf dem Arm in einer neuen Stadt. Und ich hatte gar nichts. Ich hatte nicht mal eine Wohnung. Ich hatte nichts. Nichts. Und ich habe natürlich all die Boxes getickt, die vorurteilsbelastet sind. Also ich war Hartz-IV-Empfängerin, alleinerziehend mit Migrationshintergrund. Es war so, für die Leute war ich abgeschrieben. Es war auch egal, was ich vorher gemacht habe, dass ich vorher studiert habe, dass ich vorher gearbeitet habe. Nobody cares. Und das war eine Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich muss uns jetzt ein Dach über dem Kopf besorgen. Es muss irgendwie weitergehen. Ich will eine Zukunft für mein Kind natürlich. Und da schwingt Existenzangst mit und ganz viele emotionale Themen natürlich auch. Ne? Gescheitert sein, Zweifel. Und diese Zweifel treffen ja auf eine äußere Welt, die dir die Zweifel auch noch bestätigen.
Absolut.
Die Blicke, die du kassierst, wie die Leute beim Amt mit dir reden. Ob die überhaupt mit dir reden. Und in der Zeit habe ich angefangen, mich mit Mindfulness, mit Achtsamkeit, mit Spiritualität zu beschäftigen. In der Zeit, da gab es kein TikTok, da gab es kein Instagram, da gab es, wenn du Glück hattest, YouTube, mal ein YouTube-Video dazu. Und ich habe das, was ich kriegen konnte, genommen und das praktiziert, inmitten des Sturms. Und das ist mir auch immer heute wichtig, in meiner Arbeit zu sagen, weil bei uns ist es so ein bisschen so eine Marketingmaschinerie auch geworden. Mhm. Ne? So, also wenn du erfolgreich genug bist, dann gönn dir doch mal eine Auszeit. Dann kauf dir doch eine teure Leggings und dann fahr mal in einen Retreat. So. Nein, mach das genau da, wo du bist. Selbst wenn du nichts hast, selbst wenn du denkst, alles ist vorbei. Wenn du pleite bist, es ist egal. Genau jetzt ist der richtige Moment. Und es hat mir so viel geholfen in diesen kleinen Momenten. Und ich hatte echt nicht viel Zeit und viel Kapazität. Aber da so diese innere Einkehr zu suchen, die Stärke in mir zu finden, obwohl ich nichts hatte im Außen, an dem ich mich festhalten konnte. Und von da aus ging es dann weiter. Und dann habe ich nochmal studiert, meinen Master gemacht in Musikmanagement. Und du kennst die Musikbranche selber. Mhm. Ich habe natürlich keinen Job gekriegt als alleinerziehende Mutter von niemandem. Obwohl die Leute gesagt hätten, also auch die Personaler mir ins Gesicht, wir hätten sie sofort genommen, wenn sie kein Kind hätten.
Wow. Ja,
also, und dann habe ich freie Projekte gemacht für Künstler. Und das hat dann irgendwie so gut funktioniert, dass das so viel wurde. Und dann wurde ich abgeworben von Universal in Österreich. Und in Österreich ist alles ein bisschen gemütlicher. Und das war super für mich. Ich hatte das erste Mal wieder so eine feste Struktur. Das, wo die meisten Leute ja sagen, ich will keine feste Struktur. Mhm. Das war so gut, die zu haben. Ja, von da aus bin ich dann von Sony abgeworben worden in Berlin und so weiter und so fort. The rest is history. Und ich habe in der Arbeit gemerkt, ich wollte immer was mit Musik machen. Ich liebe Musik und es war total erfüllend. Aber ich habe immer gemerkt, was mich wirklich erfüllt, ist, mit Künstlerinnen zu arbeiten. Das hatte ich jetzt in Österreich nicht so sehr, weil da wertest du eher Sachen aus. Also du gehst jetzt nicht so viel mit Künstlern ins Studio. Und in Berlin habe ich für so ein kleines Boutique-Label gearbeitet und hatte nur so 3 Veröffentlichungen im Jahr und habe wirklich alles gemacht.
Mhm.
Bin mit den Künstlerinnen ins Studio gegangen, die Videos gedreht, alles, alles, alles. Und das hat mir so viel gegeben. Und was ich immer schade fand, ist, dass oft in der Musikindustrie Leute sagen, vor allen Dingen Manager, wenn es läuft, na, ich habe die gemacht, die Künstlerin. Ich habe die gemacht. Wenn es nicht funktioniert ist, ja, die ist schlecht, aber wenn es funktioniert, ne, wegen dem Manager. Und ich habe das natürlich nie so gehandhabt und habe es immer schön gefunden, Menschen begleiten zu dürfen auf ihrem Weg, die ihr Potenzial haben und eine Vision haben und denen einfach zu helfen, zu begleiten, das nach außen zu tragen. Auch mit all den Selbstzweifeln und allem, was da eben in einem ist. Und irgendwann, das weiß ich noch, es war bei meiner letzten goldenen Schallplatte, die ich verliehen bekommen habe, habe ich aber gemerkt, jetzt habe ich das ein paar Mal durchgespielt und die Industrie, es gibt nichts mehr, wo ich hin kann irgendwie. Weil das, was mich wirklich interessiert, das ist, mit den Menschen zu arbeiten.
Ja.
Und wieso mache ich das nicht einfach für mehr Menschen? So, und dann kam es eben zu dem Job-Shift. Genau, und ich habe mich ja dadurch, dass ich mich immer für die Themen interessiert habe und Ausbildungen gemacht habe, kam dann ganz natürlich der Shift. Und ich würde sagen, ich habe gar nicht so viel verändert. Ich mache es nur jetzt mit viel mehr Menschen, weil ob ich da jetzt alleinerziehend in der Wohnung saß oder hinterher in der Musikindustrie gearbeitet habe oder jetzt mit Menschen arbeite, wir sind alle gleich. Also egal, wo Menschen stehen in ihrem Leben, wir zweifeln alle an uns.
Absolut. Ich finde das mega interessant, dass du gerade sagst, du wolltest, für dich war der Punkt, warum du es so interessant fandest, grundsätzlich in dieser Branche zu arbeiten, die Menschen an sich, die Künstlerinnen, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und für mich ist es ja so, ich freue mich natürlich, dass du heute all diese wichtigen Dinge tust, aber ich bleib dabei, ich glaube, die Musikindustrie hat einen sehr, sehr wichtigen Player verloren mit dir, weil es total wichtig ist, Menschen wie dich in dieser Industrie auch zu haben, die tatsächlich aufzeigen, was Selbstzweifel mit einem machen können. Und das nicht nur für Künstlerinnen. Ich finde zum Beispiel, ich sage das ja, oder ich habe es auch dir schon mal gesagt, ich finde, das Angebot für Künstlerinnen ist jetzt da. Auch viel zu spät, meiner Meinung nach. Aber es gibt es. Aber ich habe mich in 23 Jahren Musikindustrie mal gefragt, wo ist das Angebot für die Menschen, die in der Industrie arbeiten? Was machen wir mit unseren Selbstzweifeln? Weil du hast ja schon erwähnt, wenn es gut gelaufen ist, war es der meist zu 95% männliche Ach, sind wir ganz ehrlich, 100%. Der Mann, der sich in den Vordergrund stellt und auf dem Foto ist und der es gut gemacht hat. Wenn es schlecht läuft, waren es die Menschen, die es gearbeitet haben. Aber es ist ja eine Industrie und deswegen rede ich ja auch offen darüber, wie krank sie mich auch gemacht hat oder was es auch in mir kaputt gemacht hat oder vielleicht sogar noch verstärkt hat, was ich eh schon hatte, an meinen Selbstzweifeln eigentlich fast zugrunde zu gehen, ist die Tatsache, dass es kein Lob, kein Danke gibt und dass wir uns überhaupt nicht, dass es kein Safe Space so wirklich gab viele, viele Jahre und heute ja auch nicht mehr so oder jetzt auch nicht so ganz, um über solche Selbstzweifel zu sprechen. Was die Menschen da draußen manchmal nicht verstehen, ist, wenn ein Song nicht gut funktioniert oder irgendwas floppt oder so, ne, in den Augen der Chefs, der Druck liegt komplett auf dir. Wenn du im Daily Business mit dem Künstler arbeitest oder mit der Künstlerin, kriegst du den Anruf. Wenn es nicht geplaylistet ist, wenn es nicht so gelaufen ist, wenn das Video nicht hochgeladen wurde, all diese Themen. Und mit diesen Selbstzweifeln werden wir oft in der Industrie allein gelassen. Und ich finde, auch in der Zusammenarbeit, die wir beide hatten, haben wir so einen wertvollen und offenen Austausch gehabt und wussten auch voneinander, dass das Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen. Und deshalb ist so ein bisschen meine Frage, als du gesagt hast, du möchtest das auch für mehr Menschen da draußen machen, ob du dir auch darüber Gedanken gemacht hast, soll ich es erstmal für die Industrie intern anbieten und wurde das abgelehnt oder bist du diesen Schritt nicht gegangen?
Also ich habe versucht, das immer schon mit meinen Künstlerinnen zu machen. Du hast es ja gerade gesagt, ne? Wenn es gut läuft, ist es der Manager, der sich da hinstellt. Wenn es schlecht läuft, sind es wir. Und Manager kann auch in anderer Form von Chef sein, möchte ich auch mal dazu sagen. Und wenn es schlecht läuft, sind es wir. Und ich habe versucht, weil was machen dann, wenn wir so unter Druck schon sind, was passiert oft? Wir geben den Druck weiter dann an die Künstlerin, mhm, ne, und sagen so, ja, ist halt so. So. Und das habe ich immer versucht, nie zu machen. Nie. Und meine Künstlerin haben mich oft Marmager genannt, so, weil ich einfach ehrlich sein wollte und hey, ich weiß jetzt als Autorin ja auch selber, ne, man steht da an der Front. Ja, was das mit einem macht, du arbeitest jahrelang an etwas und dann floppt es, weil es irgendjemand nicht auf eine Playlist haben will. So. Und dann wirst du fallen gelassen. Ja. Und den Druck hinter den Kulissen, ich habe versucht, den abzufedern, aber ich bin mir auch total im Klaren darüber gewesen, dass diese Industrie dafür nicht bereit war. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das mit meinem Teams, ich habe hinterher auch Teams geführt, das, auch mit denen bin ich noch total super befreundet und wenn man Rat braucht, fragt man sich gegenseitig, so wie das bei dir eben auch ist, mit den Menschen, mit denen du bisher zusammengearbeitet hast.
Absolut.
Aber dann kam für mich diese gläserne Decke. Kamst du damals nicht durch. Und ich war ja genauso betroffen, so von dieser gläsernen Decke. Ein Beispiel. Eine Künstlerin, mit der ich zusammengearbeitet habe, der Mensch über mir wollte gar nicht mit der arbeiten. Weil sie dachten, das klappt nicht. Mhm. Nee, du musst das jetzt machen. Das bringen wir jetzt einfach raus, wird eh nicht klappen. Ich so, nee, das machen wir jetzt richtig. Und dann hat's geklappt. Dann hat es richtig geklappt. Und dann kamen große Anfragen und große Drehs für Kooperationspartner. Vorher bin ich überall mit ihr hingefahren. Hat sich ja keiner für interessiert. Und auf einmal hat dann dieser andere Mensch zu ihr gesagt, so, ja, dann fahre ich da natürlich jetzt mit. Ne? Gab Business Class Flüge und alles.
Story of my life.
Und dann hat sie gesagt, nee, ich möchte, dass Sarah das macht, weil die kennt mich, die hat das alles mit mir gemeinsam entwickelt, ich fühle mich sicher bei der, hat er gesagt. O-Ton, als ich das schon gemacht habe, ich mache das schon viel länger als Sarah, ich bin da schon so lang drin, da war die noch in der Schule. So, von seiner eigenen Mitarbeiterin, zu der eigenen Künstlerin das zu sagen. Und wenn hier Leute aus der Musikindustrie zuhören und rechnet einfach mal ein paar Jahre zurück, dann wisst ihr genau, wovon ich spreche.
Und für die, die hier zuhören, ich bin ja ein sehr ehrlicher Mensch. Ich weiß natürlich, um wen es geht. Und wenn du es hörst, du bist ja mein ganz spezieller Freund. Grundlegend, aber genau das ist der Punkt. Das, was du gerade gesagt hast, ist auch der Grund, warum ich quasi, also mit einer der Gründe, warum ich in der Industrie gesagt habe, ich kann nicht mehr für so für diese Unternehmen arbeiten. Es lag ja nicht an Sony per se. Es ist ja jetzt nicht der schlechte Laden, wo ich gesagt habe, hier will ich raus, sondern diese Strukturen sind nicht dafür gegeben. Ich habe mein Team so aufgebaut, dass sie immer ehrlich mit mir sein können, über Selbstzweifel mit mir sprechen können. Ich habe sie empowert und versucht, sie zu feiern, damit sie sich selber auch mal feiern. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe mich so allein damit gefühlt, weil das auch dann niemand für mich gemacht hat.
Und das ganze System lebt auch davon.
Absolut.
Also es gibt Menschen, die gewisse Machtpositionen bekommen, gewisse Deals machen und dann einfach sagen, ach, jetzt so ein paar Arbeiterbienchen. Na, so. Und also von deren Selbstzweifel nähren sich diese Leute. Das ganze System funktioniert nur, weil eben Menschen sagen, ja, ich gebe jetzt 16 Stunden am Tag dafür.
Ja, absolut.
Weil damit ich ein gutes Feedback kriege.
Absolut. Und das finde ich so interessant, weil darüber habe ich auch vor kurzem mit jemandem gesprochen, der mein Buch nochmal gelesen hat und gesagt hat, so, ich finde es so krass, dass es so wenig Künstlergeschichten in deinem Buch gibt. Dann habe ich gesagt, ja, das wird dich vielleicht wundern, aber Künstlerinnen oder jetzt auch meine Mädels, meine Talents, die mich auch Momager nennen, waren immer sehr, sehr glücklich oder die meisten haben sehr an mir geschätzt, dass ich zum einen genauso viel gegeben habe wie sie, aber auch einen Schutzwall gebaut habe und geguckt habe, so ne, wirklich da zu sein und dieses Sicherheitsnetz zu bieten. Das ist mir enorm wichtig, weil sonst mache ich es einfach nicht. Und die haben das halt so einfach dadurch, dass sie es geschätzt haben und auch gesehen haben, habe ich mich wiederum gesehen gefühlt, konnte ihnen aber trotzdem in den Gesprächen oft dieses Gefühl geben, ich verstehe den Druck, den du hast und die Selbstzweifel, denn auch ich habe sie. Ich habe sie nicht in Bezug auf dich, ich habe sie in Bezug auf mich. Ich finde diesen Austausch super wichtig, weil manchmal habe ich mich auch gefragt, ist es richtig, mich mitzuteilen, aber das, ja, ist es, weil ich finde enorm wichtig, dass die Leute, mit denen du so eng arbeitest, für deren Karrieren du mit verantwortlich bist, auch verstehen, dass es auch mal wichtig ist, auch in schlechten Zeiten, wenn es mal nicht gut läuft, zusammenzuhalten. Aber dass es auch wichtig ist, zu lernen, zu loben, Danke zu sagen. So nicht, weil ich jetzt jeden Tag irgendwie ein Patch on my shoulder brauche, sondern weil es einfach viel mit einem macht. Es nimmt dir auch in wirklich beschissenen Momenten die Angst. Und ich muss sagen, heutzutage, wirklich, ich bin so dankbar für den Job, den ich habe mit den Mädels. Meine wirklich alle drei weiblichen Talents. Ich weiß gar nicht, wie oft sie in der Woche Danke sagen, wie oft sie in der Woche mich loben und wie ehrlich ich mit ihnen sein kann. So, und wie krass sie wissen, dass ich alles gebe. Aber in dieser Industrie, in der Musikindustrie, hatte ich das Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Du bist so allein damit, niemand hilft dir, deine Selbstzweifel zu umgehen. Und wenn überhaupt, dann ist es so ein Spruch wie, hä, nee, du, glaub an dich. Es bringt aber nichts, weil an mich zu glauben, aber diesen Druck immer wieder zu bekommen und nicht das Gefühl zu haben, du kannst nicht delivern. Weil wenn du wirklich so arbeitest, wie du es für richtig hältst, wirst du auch hier mal Stopp sagen, da mal Nein sagen, das hinterfragen. Und das will dann auch keiner. Und dann ist man ja auch ungemütlich. Und das fand ich halt einfach so wichtig, dass es Menschen wie dich in dieser Industrie gab. Aber ich verstehe natürlich total, dass du sagst, die Industrie ist nicht ready, aber auch die Welt da draußen ist nicht ready zu verstehen, was mit Menschen passiert. Ich kenne so viele Leute aus der Musikindustrie, die leider auch Menschen, die sich das Leben genommen haben. Ich kenne Menschen, die bis heute einen Burnout haben, die komplett die Branche wechseln mussten, die voll gut in ihren Jobs waren, aber die das nicht mehr ausgehalten haben. Aber was die Menschen hinter den Kulissen machen, was sie für einen Druck haben, das will keiner hören. Und das Witzige ist, weil du bist Buchautorin, du bist Bestsellerautorin, Spiegel-Bestsellerautorin. Du weißt ja, wie schwer das ist, Bücher zu veröffentlichen, zu machen. Das ist wie ein Baby, was du abgibst in dem Moment. Und nach meinem ersten Buch hatte ich die Idee, ein Buch über die Industrie zu schreiben, aus Sicht einer weiblichen Person, die so lange in dieser Industrie gearbeitet hat, besonders auf die Themen die mich betreffen, weißt du? Selbstzweifel, Druck, wie krass du auch krank wirst, weil in meinem Buch beschreibe ich das ja auch, dass ich irgendwann krank war. Ich war besessen davon, die Beste sein zu müssen. Ich habe keinen Erfolg mehr gefühlt, gar nichts. Weil ich, wie du, natürlich auch aus nicht so einfachen Verhältnissen komme. Und dann hatte ich ein Telefonat mit einem Verlag und da hat der sehr nette ältere Mann zu mir gesagt, er glaubt jetzt nicht, dass es so irgendwen da draußen interessieren würde, weil es gibt ja schon ein Buch über die Musikindustrie von Tim Renner. Und ich war so, ah, nichts gegen Tim Renner, aber ein anderer weißer alter Mann hat ein Buch über die Musikindustrie geschrieben. Um was wollen wir wetten, dass es nicht dieselben Themen sind, die ich ansprechen würde? Und immer wieder zu hören, dass es Menschen nicht interessiert, ich höre das nämlich sehr oft, wie es uns hinter den Kulissen geht, finde ich grausam. Weil das, was ihr alles bekommt da draußen, egal für was für eine Art von Entertainment, daran arbeiten junge Menschen mit viel Passion und Leidenschaft jeden Tag dran und haben einen unfassbaren Druck zu delivern. Und ich möchte mich auch nicht beschweren, jede Industrie ist schwierig, jeder Job ist schwierig, aber es ist halt so, dass derjenige im Rampenlicht, der da im Rampenlicht steht, das nicht alleine trägt, sondern auch die Menschen im Hintergrund. Und deswegen finde ich es so krass, dass du aus der Industrie gegangen bist, wie du es gerade auch beschrieben hast, weil du das Gefühl hattest, sie war nicht ready. Aber hattest du auch den Wunsch, als du angefangen hast, dann wirklich den Podcast zu machen, Bücher zu schreiben, die Workshops zu geben, eine Art Safe Space zu schaffen für Menschen aus der Industrie? Und die zweite Frage darauf, sind auch Menschen aus der Industrie auf dich zugekommen?
Als ich den Podcast angefangen habe, also anders. Ich habe erstmal gesagt, ich gehe. Und dann kam das Angebot, naja, geh doch einfach, du wirst freigestellt, dann kommst du zurück. Und das war ja so mein Traum eigentlich immer, meine Auszeit. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Auszeit gehabt. Eine Auszeit bezahlt und dann kann ich zurückkommen. Okay,
kenne ich auch nicht.
Hätte immer ja gesagt, aber ich wusste, es wäre falsch, weil ich will ja eigentlich gehen. Das heißt, ich bin gegangen und wir sind erstmal verreist. Und ich dachte, okay, so dieser Klassiker, ne, man findet sich auf der Reise. Nee, du, ich saß an den schönsten Plätzen der Welt, hab geheult, weil ich so mich unsicher gefühlt habe, also existenziell, also geheult im übertragenen Sinne, weil ich existenziell gedacht habe, boah, morgen sitze ich wieder beim Arbeitsamt. Na, das hat sich, ich habe gemerkt, ich bin immer noch so unfrei eigentlich und war dann immer kurz davor, wieder nach Jobs zu gucken. Einfach, um wieder Sicherheit zu spüren, damit dieses Gefühl weggeht. Und natürlich auch eine Identifikation. Das hört sich jetzt total blöd an, Leute, ich weiß. Aber in der Musikindustrie, da habe ich dann halt ja jahrelang gearbeitet. Und wenn mein Name irgendwo gefallen ist, konnten die Leute sich darunter eine Person vorstellen. Mich.
Absolut, ja.
Und jetzt war ich ja nackt. Wer bin ich denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht mehr die Sarah bin? Mhm. So. Und da habe ich auch gemerkt, was mir an Selbstrespekt, also Respekt oder an Identität ist vielleicht das bessere Wort, fehlt, wenn ich mich nur über diese Aufgabe identifiziere. Und dann kam ein sehr guter Freund von mir und hat gesagt, Sarah, das wird jetzt ekelig, aber du musst erstmal ein halbes Jahr die Wand anstarren, um überhaupt zu gucken, was ist denn noch dahinter? Was sind denn da noch für Möglichkeiten? Das ist so, wie wenn man auch in einer stressigen Situation ist, du kennst das, dann denkt man, alles ist jetzt lebensentscheidend. Und wenn du jetzt noch diese eine Aufgabe löst und das eine Ding noch, dann ist es gut, dann ist es gut. Und so habe ich mich halt auch gefühlt. Ne? So, wenn ich jetzt weiß, was ich mache, wenn ich das jetzt rausfinde heute oder wieder woanders anfange, dann kann ich hier meine Reise genießen. Dann bin ich in Sicherheit. Und das Risiko einzugehen, nicht in Sicherheit zu gehen, das bin ich eingegangen. Und es ist nicht der Befreiungsschlag. Ne? Hat sich nicht schön angefühlt, Leute. Es war ekelhaft. Aber danach kam eine ganz andere Welt. Danach hat sich der Horizont so erweitert, weil am Ende des Tages, und ich spreche jetzt, möchte nicht aus einer privilegierten Situation sprechen, ich weiß auch, was Struggle ist. Mir geht's natürlich wahnsinnig gut, aber ich weiß, was Struggle ist. Am Ende des Tages hier zu leben mit den Möglichkeiten, die ich habe, so, klar, ich muss meinen Kühlschrank voll machen, ich muss meine Familie ernähren, es geht nicht nur um mich, aber ich habe die Welt steht mir offen. Und geht nicht um Abgabefristen und, weißt du, irgendwelche Timelines zu erfüllen. Und dann kam das von alleine irgendwie. Dann kam jemand auf mich zu, hat gesagt, hast du schon mal vom Podcast gehört? Das war 2018, ich habe noch nie einen Podcast gehört, keine Ahnung. Dann haben wir ein paar Folgen aufgenommen und das war komplett, das war seit 15 Jahren das erste Mal, dass ich etwas gemacht habe, ohne einen Plan, ohne zu wollen, hey, das muss jetzt so skalieren und ich möchte in einem halben Jahr die Anzahl von Hörern haben, sondern einfach nur machen. Mhm. Mit meiner Existenzangst. Das war natürlich ein bisschen schwierig, gebe ich auch zu. Aber einfach mal zu machen und zu gucken, was kommt. Und dann ist das entstanden alles. Und dann kamen als erstes Menschen aus der Musikindustrie. Meine ersten Klientinnen, Klienten waren komplett Musikindustrie, ja.
Das ist so krass, ja.
Also die sich alle damit identifizieren konnten. Ich habe dann angefangen, auch so ein bisschen auf Social Media das zu teilen und habe natürlich auch mal gedacht, boah, ist das jetzt zu cringe? Und habe mich immer noch durch diese Musikindustrie-Augen gesehen von irgendwelchen Leuten, weiß ich nicht, von irgendwelchen Managern oder so, ne? Und was jetzt Leute sagen können, ist total scheißegal.
Absolut.
Und dann kam wirklich so viele Künstler und haben gesagt, hey, das spricht mich so an, was du machst und können wir zusammenarbeiten. Ja.
Ich finde das krass, weil, also erstmal kann ich so krass relaten bei so vielen Dingen. Ich würde, also ich habe natürlich auch wirklich Glück gehabt mit Julep und Storyhouse, mit meiner Produzentin, mit dem ganzen weiblichen Team, mit dem ich das hier machen darf. Aber es ist tatsächlich auch das allererste Mal, auch mit meiner Existenzangst, dazu komme ich gleich, dass ich etwas tue, was nur für mich ist, was ich wirklich machen will, aber in so my way. Weißt du? Weil die Angst, Menschen zu enttäuschen, dass es wird nicht so und so viel mal geklickt, es ist nicht erfolgreich, weißt du, weil es gibt ja all diese, es muss ein Videopodcast sein, du musst so und so viel Social Media machen. Ich weiß das aus meinem Job heraus. Aber ich weiß auch, dass ich nicht mehr nach allen Regeln spielen möchte. Ich habe es gemacht. Ich habe es bei meinem Buch gemacht. Ich habe versucht, jede Regel einzuhalten und bin trotzdem mit den größten Selbstzweifeln alleingelassen worden am Ende des Tages. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, wie du gerade gesagt hast, ich kann mir jetzt nicht leisten, ein halbes Jahr die Wand anzustarren, das weiß ich. Aber ich finde, das, was du sagst, ich erwische mich dabei, wie ich so denke, das sind all die Dinge, die ich auch denke und sage, so wie du vorhin gesagt hast, dieses, ich bin so, ich warte dann so, ja, irgendwann bin ich mal so weit und dann mache ich noch mal ein Coaching. Irgendwann bin ich so weit und mach mal so und so und irgendwann nehme ich mir meine Zeit für mich und das ist halt total beschissen, weil es passiert nicht.
Genau, es passiert nicht und um nochmal auf die Industrie zu kommen, aber es ist auch nicht nur die Musikindustrie, es ist generell der Arbeitsmarkt und es ist, alles hat das Potenzial so zu sein, nämlich, dass alles wahnsinnig anstrengend ist und wie so ein existenziell sich anfühlt. Ne? Also du kommst quasi von einer Krise in die nächste. Von einem Brand, den du löschen musst, ist zum nächsten Brand, den du löschen musst. Und dann wieder einen Brand und dann wieder einen Brand. Und was ja körperlich passiert, ist, dass jedes Mal Adrenalin und Stresshormone ausgeschüttet werden. So. Also du gehst ja jedes Mal in Angriff. Okay, das kläre ich jetzt auch noch und das mache ich jetzt auch noch. Aber wie lange kann dein Körper, das ist ja eigentlich die Notfallapotheke deines Körpers, für echte Notfälle, ja, und wir lassen sie die ganze Zeit offen, die Schleusen, das macht kaputt. Das ist belegt. Du kannst nicht mehr schlafen, deine Selbstheilungskräfte nehmen ab, die weißen Blutkörperchen, die nehmen ab. Deswegen wird man krank, wenn man auf einmal eine Pause hat und im Urlaub fährt. Und das Ding ist, gerade wenn wir Menschen mit Selbstzweifeln sind, dann, ja, also wir alle, geht es ja nicht nur um die Aufgabe, sondern darum, was bin ich als Mensch wert? Wenn ich das jetzt noch schaffe, dann gönne ich mir ein Coaching, weil dann bin ich es wert, das zu machen. Oder dann bin ich es wert, eine Auszeit zu nehmen. Oder dann bin ich ein besserer Mensch, dann reden die Leute gut über mich, dann bin ich wer. So, und selbst wenn es einmal klappt, selbst wenn es zweimal klappt, vielleicht klappt es beim dritten Mal nicht, weil du gar keinen Einfluss auf alles hast. Es gibt so viele Faktoren. ja. die du nicht beeinflussen kannst. Und das ist eben das Ekelige, dass es gewisse, ich glaube, schon auch Märkte gibt, die da noch mehr von profitieren. Also wo dieser äußere Druck auf eine innere Haltung trifft, die dann total davon getriggert wird auch noch.
Absolut. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade sagst, ist auch, also abgesehen davon, dass ich körperlich einfach komplett ausgebrannt war und ich mich immer noch nicht ganz erholt habe davon, war wirklich dieser Kampf der inneren Haltung versus, was mache ich eigentlich hier überhaupt? Ja. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist enorm wichtig für mich, warum ich auch heute nochmal mit dir sprechen wollte oder warum ich grundsätzlich mir viel angucke von dir. Weil bevor wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, bevor ich irgendwann gesehen habe, ach, das macht Sarah jetzt, war ich ein Mensch voller Vorurteile, wenn es um die Begrifflichkeiten Coaching und dieses, weiß ich, bring dir bei irgendwie, wie du durchs Leben, also all diese Themen, so Coaching, ich fand alles schlimm. Obwohl ich selber eine Coachin hatte, die mir tatsächlich damals der Arbeitgeber gegeben hat, und es war ein Führungspersonal-Coaching. Es hat aber zum einen so gut funktioniert und zum anderen hat sie mir wirklich ganz viel geholfen, um meine Selbstzweifel auch in so Cluster zu packen und zu verstehen, wann kommen sie wo auf und warum und bin ich vielleicht nicht die Einzige mit diesen Selbstzweifeln und ist diese Kritik, die oft so mir entgegenkommt von Menschen, die auch halt einfach nur Probleme mit sich selbst haben. Aber trotzdem hatte ich gerade so im Internet schon Probleme mit so diesem Live-Coaching und ich biete Kurse an und so. Und ich dachte immer, boah, bleibt mir alle weg, das ist auch kein Job. Bis ich mir dann angeguckt habe, was du gemacht hast. Und vielleicht war das natürlich ein Privileg für mich, weil ich dich kannte. Dadurch natürlich sehr schnell wusste, dass es super authentisch ist. Aber was ich so krass fand, war, dass du die Erste warst, die es in meiner Sprache gemacht hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jemandem zuhöre, der unfassbar viele Worte benutzt, die ich nicht verstehe. Nicht, weil ich dumm bin, sondern weil ich mich damit einfach nie beschäftigt habe. Und weil ich das Gefühl hatte, und das ist vielleicht auch eine Sache, die für mich wichtig ist, dass es von jemandem kommt, weißt du, wie man im Englischen sagt, that knows how to rock bottom. So, du weißt einfach, wie es ist, von nichts zu kommen. Du weißt einfach, wie Menschen dich betrachten, wie du anfangs gesagt hast. Die denken so, du bist weniger wert. Ne? Wie man immer schon so schön sagt, so, ich habe zwei Probleme, ich bin eine Frau und ich bin Ausländerin. Also diese ganzen Aspekte, die dich ausgemacht haben, haben es wahrscheinlich für mich auch einfacher gemacht. Aber ich konnte sehr viel mitnehmen von dem, was du gesagt hast. Und ich kann es nicht immer anwenden. Und manchmal fühle ich mich auch wirklich wie eine Lügnerin, weil ich nenne mein Buch Die Bossin und beschreibe Lebensregeln, die mir im Alltag helfen, aber merke immer mehr, gerade heute, wie stark meine Selbstzweifel sind, besonders natürlich auch, ich habe mich mit über 40 nochmal selbstständig gemacht. Ja, also ich bin mit über 40 und ich habe niemanden, der mich finanziell stützt, habe ich eine Entscheidung getroffen, nicht gegen die Industrie, sondern für mich. Weil ich gesagt habe, das macht mich kaputt. Ihr wollt ja auch nicht, also ich will euch nicht alle ändern, also doch schon, aber es geht nicht. Aber ihr wollt mich ändern. Ich habe versucht, ich habe an mir rumgedoktort, ich habe alles versucht, aber ich kann mich nicht verändern. Ich bin, wer ich bin. Und wahrscheinlich ist es deshalb nochmal so schlimm geworden mit den Selbstzweifeln. Und das ist ein täglicher Kampf. Aber ich finde es so krass, dass du mir auch so viel geben kannst mit deiner Arbeit. Und wie gesagt, ich habe es anfangs nochmal gesagt, als ich den Titel gelesen habe von deinem Buch, von deinem aktuellen, ist mir so kurz anders geworden. Weil ich so gedacht habe, also es ist wie eine Bibel für mich, aber es ist auch so ein Daily Reminder. Weißt du, es erinnert mich so sehr daran, woran ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber wo ich glaube, versagt zu haben. Thema Selbstliebe, Thema stolz auf sich zu sein, nicht so hart zu sich zu sein, nicht allen Selbstzweifeln sofort, nicht allen Ängsten sofort Raum zu geben. Ich nenne das immer die Pyramide der Angst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es fängt so an mit, wenn ich das jetzt nicht gut mache, Und es hört auf mit, ich bin obdachlos und alle Menschen um mich herum sind, weißt du?
Ich habe heute mit meinem Sohn darüber gesprochen. Wenn ich da kurz eingehe, du hast gerade mich beschrieben und das ist mir auch immer wichtig zu sagen, ich mache all das und natürlich habe ich noch Zweifel und ich kenne auch meine Themen. Und bei mir ist es nämlich auch, wie gesagt, manche Sachen kann man nicht steuern. Das neue Buch war gestern auf dem Börsenblatt das 14-fachst am meisten verkaufte in Deutschland der letzten Woche. Und dann wäre ich eigentlich auch ein Spiegel-Bestseller gewesen, wie mit dem Buch davor. Aber der Spiegel macht einfach andere Kategorien und hat gesagt, nö, ist kein Sachbuch, ist ein Ratgeber. Und da gibt's ganz andere Listen, ne, die erst nur alle 4 Wochen rauskommen. So, es hört sich erstmal an wie, ja gut, dann ist ja nicht so ein großes Problem. Aber ist es schon, weil natürlich mein nächster Vorschuss davon abhängt, du so viel da reingibst. Und mal die Zahl, die dahinter steht, ist ja die gleiche.
Ja.
Das ist ja das Gleiche. Aber nur weil ein Mensch, ein System sagt, ach nö, also es ist zwar ein Sachbuch, als Sachbuch geschrieben, Börsenblatt sagt, es ist ein Sachbuch, aber wir sagen, es ist was anderes. Ist es ja existenziell auch. Und für mich dadurch, dass ich auch damals diese Situationen hatte, ich habe heute noch zu meinem Sohn gesagt, das für mich geht's nicht um den Aufkleber. Meine Pyramide der Angst ist, ich sehe uns da im Zelt sitzen.
Ja.
So. Und das ist, ich weiß, dass es nicht real ist, aber es fühlt sich real an. Das Gute ist, nie wieder Selbstzweifel zu haben. Es funktioniert nicht. Aber das Gute ist, sich zu checken. Und früher war ich in diesen Spiralen viel länger drin. Und diese Spiralen von, oh, die Pyramide der Angst, ich bin bald wieder obdachlos, führt natürlich dazu, dass ich mich auch total verausgabe. Und wenn ich dann noch irgendwo in einem Umfeld bin, was das auch noch von mir verlangt, ja, das ist Benzin auf dem Feuer gießen.
Mhm.
Und heute, und das ist unabhängig von der Industrie, in der ich arbeite, weil es ist genauso ein Pressure jetzt, merke ich aber, was da abgeht in mir. Und kann die Pyramide der Angst schneller unterbrechen. Und ich glaube, darum geht es. Es geht gar nicht darum, nie wieder Angst zu haben. Es geht auch nicht, du kannst manche Sachen auch nicht vergessen. Marina, dein Leben. Also ich kenne wenig Leute, die so ein bewegtes Leben haben wie du. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, du musst darüber hinwegkommen oder so, fuck them. Nein. So, es gibt Sachen, die wirst du nie in deinem Leben vergessen. Niemals. Und du wirst einen Gedanken daran haben und du fühlst dich so. Das ist der Begriff von Traumata. Dass Dinge, die uns so geprägt haben, bis heute, obwohl vielleicht 20 Jahre vergangen sind, uns so fühlen lassen, körperlich, wie als wären wir noch in der Situation. Als würden wir die Nachricht kriegen. Die schlechten Nachrichten, die du gekriegt hast, so viele. Mhm. Weißt du?
Ja.
So als wärst du da gerade drin. Und es geht eben nicht darum, dass du kannst es nicht wegmachen. Es ist passiert und du wirst nie darauf gucken und sagen, ach ja, ist ja nicht so schlimm. Natürlich nicht. Aber du wirst dich davon nicht steuern.
Ja.
Also du wirst merken, oh, dass ich gerade jetzt so denke und dass ich mich so fühle, das hat eigentlich nichts mit dem Jetzt und Hier zu tun. Das ist
absolut
was Altes.
Und das finde ich so, das ist das, was ich dir sagen wollte, das finde ich so wichtig. Also erstmal diese Ehrlichkeit auch zu sagen, ich schreibe ein Buch, das so heißt. Heißt aber noch lange nicht, dass ich es nicht selber auch habe, was es viel, für mich viel realistischer macht.
Ja.
Weißt du, also wenn ich zum Beispiel Workshops gebe oder so, dann sitze ich da auch nicht und sage, das macht dich erfolgreich, das macht dich nicht erfolgreich. Ich sage nur, bestimmte Haltungen und Werte waren für mich ausschlaggebend, damit ich in den Spiegel gucken kann. Ja, hat es mein Portemonnaie gefüllt? Nein. Hat es aber dazu geführt, dass ich immer, egal wie fertig ich war, wusste, ich habe niemanden beschissen, ich bin den Weg gegangen, den ich gehen will. Ja, diese Ehrlichkeit finde ich nämlich so wichtig, weil ich bin heute auch schneller dabei, die Pyramide der Angst zerbrechen zu können, weil ich die Tools habe. Und das wollte ich dich mal fragen, weil, also wir haben ja, ne, etwas, was in unserer Industrie fehlt, aber ich glaube, was grundlegend viele Menschen kennen, egal in welcher Industrie sie sind. Weil schau mal, ob es jetzt Content-Creatorinnen sind, ob es Schauspielerinnen sind, ob es Künstlerinnen sind, Musikerinnen, Menschen, die in der Industrie arbeiten, Aber sogar, wenn du morgen ein Café eröffnest und Barista bist, jeder kennt es, dieses Gefühl, austauschbar zu sein. Das Gefühl, wenn ich nicht alles gebe, kommt jemand anders, weil ich bin nichts Besonderes. Morgen macht's dann jemand anders. Da ist für mich so dieser Punkt von, welche Tools gebt ihr Menschen an die Hand? Oder wenn du in deiner Arbeit mit Menschen darüber sprichst, bist du ja nicht so, ja, wenn du das machst, bist du für immer free von allem, ne? Aber welche Tools?
Also vielleicht nochmal kurz vorab, ne, was eben auch in meinen Studien, also ich habe mir ganz viel dazu auch durchgelesen und genau dieses Gefühl, morgen ist es vorbei, weil eigentlich bin ich gar nicht so gut. Das wurde erforscht, das ist das Imposter-Syndrom. Ne? Ich kann eigentlich gar nichts wirklich und deswegen muss ich immer überperformen, weil wenn ich nur normal performe, dann ist es nicht gut genug und morgen kann es vorbei sein. Und morgen kann auch mein gutes Leben vorbei sein. Und das wurde in den 70er Jahren von zwei Psychologinnen untersucht. Bei Frauen, wo man denken würde, hä, die haben doch voll ihr Leben im Griff. So. Und die haben halt alle von den gleichen Phänomenen berichtet. Diese Anspannung, Anxiety, nicht schlafen können, Sorgengedanken, ne? Ich bin austauschbar und so weiter. Und dann haben die gedacht, das kann doch nicht sein. So, das erforschen wir jetzt. Und dann kam raus, dass eben keine dieser Frauen dachte, dass sie wirklich was könnte. Sondern alles, was sie erreicht hätten, wäre einfach nur Glück gewesen. Gute Beziehung. Morgen kann es aber vorbei sein. Morgen fliege ich auf. Morgen werde ich ersetzt. Morgen am dann. So. Und dann haben die weiter geforscht. Alle Geschlechter, alle Berufe, alle sozialen Schichten. Und es kam dazu, zu dem Ergebnis, dass 70% aller Menschen das haben. 70%. Davon musst du abziehen, kleine Kinder und Babys und vielleicht ganz alte Menschen, die sagen, hey, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Ja, also ist es fast jeder. Und das finde ich zuerst einmal wichtig zu checken, du bist nicht alleine damit. Das ist so, so wichtig und das ist auch das, was ich immer mitgebe, weil du bist nicht kaputt. Du musst nicht gefixt werden. Du hast einfach ein menschliches Problem. Ein Problem, was aber nicht aus dir herauskommt, sondern, und jetzt muss ich kurz ausholen, A, in frühkindlichen Konditionierungen liegt, also A, was du halt so erfahren hast als Kind. Aber selbst wenn jetzt hier auch Leute zuhören, die sagen, ja, ich hatte aber eigentlich gar nicht so einen Struggle früher. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir keine Selbstzweifel. Ein Baby fragt sich nicht, bin ich gut genug? Das spürt aber ganz klar, ich muss hier zugehörig sein, sonst sterbe ich. Also wir Menschen sind ja ewig lange von anderen abhängig. Deswegen gibt es bei Babys das gespiegelte Selbstwertempfinden. Die lachen, meistens sind es ja die Eltern oder andere Fürsorger an, um zu gucken, kriege ich ein Lachen zurück, weil das ist das Signal, die freuen sich, dass ich hier bin. Okay, ich bin safe, die kümmern sich um mich. Und die Biologie hat es ja auch schlau eingerichtet. Ich meine, du musst schon ein spezieller Mensch sein, wenn du ein Baby nicht zurück anlächelst. So, also die kriegen die Lächeln. Ne?
Was für ein Weirdo.
Aber dann ziemlich schnell, und zwar als kleine Kinder, kriegen wir eben gespiegelt, okay, was muss ich denn machen, damit die Leute sich weiter über mich freuen. Bei mir war es zum Beispiel, meine Family hat immer gesagt, ach, du bist so unkompliziert. Da habe ich mir gemerkt, okay, die freuen sich, wenn ich unkompliziert bin. Oder du bist so tough. Okay, alles klar. Ne, tough sein ist gut. Ich mache das alles selber. Bei anderen kann es was ganz, ganz anderes sein, was auch vielleicht positiv gemeint ist. Ne, was gar nicht als Kritik gemeint war. Dann fließen natürlich auch so, sickert in die Familie ein, die eigene Historie der Eltern. Ja? Meine Oma war die erste Frau in ihrer Familie, die studieren durfte. Als sie einen Heiratsantrag bekommen hat, hat die zu meinem Opa gesagt, ja, aber nur, wenn ich meinen Beruf ausüben darf. Das war, also, die musste den quasi noch fragen. Und die hat mir immer mitgegeben, Kind, mach dich unabhängig. Und was sie unabhängig gemacht hat, war halt Leistung. Dass sie die einzige Frau und dafür immer die Beste sein musste.
Ja.
Das heißt, sie hat es total gut gemeint, aber das ist halt in meine Familie eingesickert und in andere Familien sickert was anderes ein.
Absolut, vererbte Angst ist ein großes Thema. Weißt du, wo es für mich richtig gescheppert hat im Kopf? Hast du die Shirin David-Doku geguckt?
Ja. Ja.
Und ich habe dazu ja auch was geschrieben, einen Post gemacht, weil ich kann mich mit ihr gar nicht identifizieren. Also ich hatte mit ihr musikalisch nichts am Hut. Also ich kenne sie auch nicht. Aber ich wollte sie so krass in den Arm nehmen danach. Mir hat die Doku nicht gefallen. Also ich fand es zu künstlerisch, zu wenig Nahbarkeit. Das können wir diskutieren. Was ich aber so krass fand, war dieser Moment, ich glaube bei den Bambis oder so, wo sie weint oder wo sie eine Panikattacke bekommt und immer wieder auch diesen Bezug zu ihrer Mutter, die ich jetzt nicht Stage Mom nennen möchte, weil auch da, wie gesagt, glaube ich, ist es so eine Sache von, ich kann das so krass nachempfinden, weil ich bin so aufgewachsen, ich habe meine Mutter gesehen, wie sie so 18 Jobs gemacht hat, ich bin selbst mit ihr putzen gegangen und so. Und dann fängt das an, in deinem Kopf einfach so eine Message zu hinterlassen. Du musst deine Mutter stolz machen. Mhm. Die hat alles für dich gegeben, die hat alles für dich aufgegeben, sie hat sich aufgerieben für dich. Die hat, damit wir alles haben, guck mal, was die leisten musste, du darfst jetzt auf gar keinen Fall failen. So spinnst du? Und dann hast du auch noch einen Beruf gewählt, der jetzt nicht so, ich gehe studieren und werde Anwältin oder Ärztin ist, sondern es ist ja auch noch eine Familie mit Migrationshintergrund.
Ganz oft, das ist übrigens auch dieses Imposter-Syndrom, verstärkt bei Menschen eben auftritt, noch mit Migrationshintergrund und bei Frauen. Also warum? A, Migrationshintergrund, ne, unsere Eltern haben so viel aufgegeben, damit wir hier sein können, genau, damit wir ein besseres Leben haben. Genau,
Demut und Dankbarkeit, die wir empfinden müssen. So, und deswegen erst recht so viel leisten müssen. Und dann habe ich halt Kommentare gelesen, die bei Shirin so gesagt haben, so, ja, heul nicht, die hat doch alles und so. Und dann dachte ich, oh mein Gott, die Menschen verstehen es nicht. Diese Angst, morgen könnte alles vorbei sein, kannst du haben, wenn du reich bist und wenn du arm bist, weil es andere Themen sind. Und ich kann auch die Mutter, klar würde ich die auch gerne hinsetzen und sagen, hör auf, so Perfektionist, also so viel zu verlangen von deiner Tochter. Aber auch das kommt von irgendwo. Weißt du, auch das kann ich nicht kritisieren in der Art und Weise. Und ich glaube, da hat's bei mir so richtig gescheppert im Kopf, dass ich gedacht habe, das ist so krass. Ich bin sehr lange in meinem Leben damit rumgelaufen zu denken. Nicht, dass ich alleine bin mit meinem Imposter, sondern das wusste ich sehr früh. Das wusste ich auch durch Conny, meine Partnerin, mit der ich Music Is in Cinelove gemacht habe, weil wir dachten ja wirklich jahrelang, ey, die Leute geben uns Geld dafür, dass wir das machen, was wir machen. Das wird safe auffallen, dass wir nichts können. Morgen ist alles vorbei. Lass mal das Geld jetzt, lass mal nach London zu Topshop shoppen gehen, weil morgen haben wir nichts mehr. Und wir haben immer gedacht, morgen wird rauskommen, dass wir nichts können. Morgen wird rauskommen. Und es hat's bei ihr ja auch geschafft. Sie hat die Industrie verlassen. Sie hat gewusst, sie kann sich nicht ändern. Und auch wenn es für sie ein besseres Leben danach war, hat es mich sehr getroffen, dass der Grund, warum sie gegangen ist, der war, dass sie dachte, sie ist nicht gut genug. Das heißt, ich wusste, ich bin nicht allein damit, aber ich hatte lange Angst zu denken, dass ich in dieser Spirale, die es so schlimm macht, dass ich meine Essstörung wieder entwickle, dass ich denke, dass ich eine absolute Versagerin bin, dass ich nie Nein gesagt habe, dass ich nicht aufgehört habe zu arbeiten, dass ich wieder von 8 Uhr morgens bis 23 Uhr nachts da saß und mir einfach mit 45 so die Frage gestellt habe, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass ich mir so den Arsch aufgerissen habe mein Leben lang und alles gegeben habe, meine Familie ernährt habe, das alles gemacht habe, diese scheiß Schulden selber trage, die sie mir hinterlassen haben. Und eigentlich noch keiner zu mir gekommen ist und gesagt hat, weißt du was, du kannst gar nichts. Du bist so scheiße in allem, was du machst. Das hat noch gar keiner gesagt. Wann hört es auf? Wann kann ich in Ruhe schlafen? Wann kann ich mir mal einen Tag nehmen, der nur für mich ist? Wann? Und dann, wenn ich deinen Titel lese, dann ist so, ich fühle mich so ertappt. Weißt du, wie ich meine?
Voll. Und ich habe ganz viel im Buch darüber geschrieben, ne? Weil ich kann jetzt nicht die 3 Steps nennen.
Bitte, bitte kauft dieses Buch.
Ja, bitte.
Und bitte folgt Sarah auf Instagram, wenn ihr nicht die Aufmerksamkeitsspanne habt, sich die Podcasts anzuhören oder das Buch zu lesen. Ich würde es euch trotzdem empfehlen. Bitte fangt schon mal damit an, ihr bei Instagram zu folgen und euch die Videos von ihr anzugucken, weil alleine die, manchmal, wenn es mir richtig beschissen geht, gucke ich mir diese Videos an und alleine das ist schon manchmal so für, weißt du, für ein paar Minuten etwas, was mir hilft.
Also das ist das Schönste,
jetzt hier nicht, weißt du, nicht sagen, die Leute sollen sich das schon durchlesen.
Okay, aber was ich eben sagen möchte ist, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum du hast zwar gesagt, ja, meine Art spricht dich an, weil du dich mit mir identifizieren kannst, aber bestimmt auch, weil ich eben nicht sage, du bist ein Problem und ich fix dich jetzt, weil ich glaube nicht daran. Und das ist auch ein Problem dieser Self-Help-Bubble, da schreibe ich auch drüber, weil wenn suggeriert wird, ich habe jetzt die eine Lösung für dich und es liegt an dir, wenn also du kannst alles aus dir heraus schaffen, ja, so dieses make it or break it, du bist für dein Leben verantwortlich. Klar sind wir, wissen wir ja, dass wir für unser Leben verantwortlich sind, aber wenn alles andere ausgeblendet wird, dann ist es so, dass ja, wenn es dann nicht klappt, und du sagst ja gerade, es klappt nicht, weil du hast ja alles im Außen erreicht, es ist noch nie jemand gekommen, der gesagt hat, du kannst nichts. Im Gegenteil. Und trotzdem fühlst du das nicht. Das bedeutet, diese ganzen hohlen Versprechen führen dazu, dass eigentlich du noch mehr Probleme hast.
Ja.
Dass du nämlich jetzt nicht nur denkst, jetzt habe ich ein Problem, sondern ich bin auch noch zu dumm, das Problem zu lösen. So. Das macht es, aber mir ist so wichtig, dir zu sagen, nein, ne? Es liegt nicht an dir. Und es gibt eben, weißt du, ich meditiere jeden Tag, aber keine Meditation der Welt wird eine Depression wegmachen, ja, sage ich jetzt mal so. Kein Vision Board der Welt wird reale Hürden von Menschen, die es von Anfang an schwieriger hatten, wegmachen. Sage ich deswegen, ja, dann bist du ein hoffnungsloser Fall? Natürlich nicht. Aber give yourself some grace, weißt du?
Voll. Aber finde auch heraus, was es ist.
Genau, und das ist es. Also finde heraus, was es ist. Und da käme ich ja mich jetzt zum nächsten. Zu gucken, ganz bewusst auch mal, in welche Strategien verfällst du. Also du hast es genannt, ne, immer dieses Durchpowern, Durchpowern, Durchpowern. Das ist so typisch Überkompensation. Was mir, und ich will jetzt nicht dich analysieren, sondern generell, ja, Menschen, die überkompensieren, da ist dahinter, hey, was mir als Mensch fehlt, das macht meine Leistung wett. Mhm. Ne? Dass ich komplettiere mich durch meine Leistung. Oder wenn ich gebraucht werde. Ne? Wenn ich schon so als Mensch nicht reiche, dann dadurch, dass ich gebraucht werde. So.
Das ist sehr, sehr wahr. Ich habe es dir auch, glaube ich, erzählt, als ich in deinem Podcast war. Und ich beschreibe es ja auch in meinem Buch. Mir ist als Kind gesagt worden, deine Schwester ist schön und du bist schlau. Du bist die Macherin. Und mein Leben besteht daraus, dass ich immer das Gefühl habe, wie du es gerade gesagt hast, ich muss halt alles schaffen, dann bekleide ich eine, weißt du?
Das ist deine Identität.
Meine Identität, genau. Meine Identität ist dann, die Macherin zu sein. So, das ist die Rolle, die ich einnehme.
Du hast ein Buch drüber geschrieben.
Genau, ich habe ein Buch drüber geschrieben.
Die Bossin.
Ja. Ja, wo Leute manchmal, wenn sie nicht wissen, warum ich es so genannt habe, dann auch immer, das klingt so blöd, aber natürlich auch Mitleid empfinden, wenn sie lesen, wie es dazu gekommen ist. Aber auf der anderen Seite, genau dieses, ich war gezwungen zu übernehmen, die Macherin zu sein. Also bekleide ich das. Aber das, was du gerade sagst und das, was ich auch gerade gesagt habe, ist so wichtig, ist, finde heraus, warum? Warum bist du so?
Und es gibt ja noch verschiedene Strategien. Ne? Manche, zum Beispiel, ich bin immer voll die Perfektionistin gewesen. Und habe dann irgendwann gemerkt, so, ey, ich bin perfektionistisch, auch bei Sachen, die mir gar nichts bedeuten.
Mhm.
Also bin ich nicht perfektionistisch aus Leidenschaft, sondern weil ich Angst habe, dass jemand einen Fehler findet.
Ja.
Und dann bin ich eben nicht mehr die Gute. Ne? Und andere Menschen gehen den anderen Weg. Andere gehen in die Vermeidung. Ja, sagen Sachen ab, Chancen, die sie kriegen, aus Angst, dass dann sichtbar wird. Ja, eigentlich ist sie gar nicht so gut, wie wir denken. Und dann sagen wir eher, ach nee, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und wäre jetzt ungerecht, den Platz zu nehmen, zum Beispiel die Beförderung oder auch auf ein Event zu gehen einfach. Ja, man freut sich, dass man eingeladen ist und kurz vorher kommt der Selbstzweifel und die Angst. Kocht so langsam hoch. Und deswegen sagt man dann lieber, weil man der Angst ausweichen will, ach nee, passt nicht. Und wäre ja auch ungerecht, den Platz wegzunehmen, wenn ich es gar nicht so wirklich will.
Absolut.
Ja? Oder eben sich prokrastinieren. Ja? Sich erst in letzter Minute an Sachen ranzusetzen. Ist nicht, weil du ein schlechtes Zeitmanagement hast. Das ist, weil du Angst hast, dass du das nicht gut machst, was du da eigentlich machen willst. Und wenn du dich erst zu spät dran setzt, dann also dir unmögliche Bedingungen schaffst, dann kannst du ja immer sagen, na, ich hatte nicht genug Zeit. Wenn ich es wirklich gewollt hätte, dann wäre es auch gut gewesen. Und das hilft für den Moment, weil wir diesem ekligen Gefühl ausweichen, aber wir weichen auch dem Leben aus.
100%.
Und sich dessen bewusst zu werden, in welche Strategien, und meistens sind es mehrere, aber man wird sich sehr gut erkennen, verfalle ich. Das ist das Nummer eins. Was ist so dein Muster, mit dem du deinen Selbstzweifeln ausweichen willst? So, bist du eben, überkompensierst du, weichst du aus? Was sind so deine Tactics?
Und das ist, im Alltag hilft das so, also ich weiß noch, dass es irgendwann ein Gespräch gab vor vielen Jahren, wo mein Mann mich gefragt hat, so, warum gehst du nicht nochmal in Therapie? Und ich habe gesagt, nein, ich mache jetzt dieses Coaching. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr an einem Punkt bin, wo ich einfach nur erzählen möchte, wie mein Leben war, sondern irgendwo mit jemandem zu erarbeiten, in was für Muster verfalle ich, warum. Und es war so schräg, also es war die beste Entscheidung meines Lebens und es war aber auch sehr schräg für mich, weil Dinge natürlich für mich auch entstanden sind, die für mich gar keinen Sinn ergeben haben am Anfang. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gab eine weibliche Person in meinem beruflichen Leben in der Zeit, wo ich angestellt war, die sehr oft Kritik an mir geäußert hat. Sehr ungefiltert. Oft waren es Dinge, die ich überhaupt nicht ändern konnte oder auch die ich in einem anderen Konstrukt vielleicht gar nicht an mir geändert hätte. Aber ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach versucht, sie glücklich zu machen oder dem zu entsprechen, was sie möchte. Und es war ganz schwierig für mich, als ich das gemerkt habe, weil ich dachte, ich habe ja jetzt auch noch meine Persönlichkeit abgegeben. Also jetzt bin ich ein richtiges Opfer. Und dann fing der Selbsthass an. Und dann habe ich aber sehr schnell gelernt, so doof es auch klingt, es war so, weil schon meine ganze Kindheit eine weibliche Person mich kritisiert hat, beziehungsweise so anpassen wollte, wie es für sie am besten war. Und ich die unbedingt diejenige sein musste, die sie glücklich macht. Ich musste die perfekte Tochter sein, weil die andere war schon nicht perfekt. Und ich habe einfach wieder genauso reagiert wie beim ersten Mal. Und das hat mir so geholfen, dann auch diesen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen so, ey, warte mal, ganz kurz, das ändere ich jetzt mal nicht an mir. Und was ist, also wie mache ich das? Wie gehe ich damit um? Was sind die Tools, die ich an die Hand bekomme? Und nicht, dass ich sage, Menschen sollten keine Therapie machen, um Gottes Willen. Aber da habe ich das erste Mal gelernt, warum Coaching im Alltag so wichtig ist und dir so viele Tools geben kann, weil du in manchen Momenten, wo du wieder zu dem, ne, in dein Muster verfällst, dir Sachen sagen kannst und sagen kannst, ey, das ist jetzt gerade nicht die erwachsene Marina, das ist die schutzlose, kleine Marina, für die niemand da ist, die jetzt gerade diese Ängste hat, aber erinnere dich, du bist jetzt erwachsen.
Genau.
Du kannst jederzeit eine Entscheidung fällen. Und deswegen finde ich, ist die Arbeit, die du machst, umso wichtiger. Für viele Menschen, die vielleicht auch noch gar nicht oder die vielleicht gar nicht so eine Art großes Problem haben, aber vielleicht trotzdem im Alltag auch Tools an die Hand bekommen müssten, um gewisse Strukturen oder Mechanismen mal zu challengen.
Ja, also verstehen ist immer das A und O. Also zu durchblicken, warum mache ich, was ich mache?
Ja, ne? Mir hat das total geholfen.
Und wir sind ja intelligent. Ja, also wir machen alles, was wir machen. Selbst wenn wir uns kaputt machen, machen wir das aus einem Grund, weil wir denken, uns damit zu beschützen, so wie du auch, ne? Und ich auch. So, und das mal zu verstehen, dass das nicht einfach so ist. Du bist nicht einfach so die Person, die sich kaputt arbeitet. Du bist nicht einfach so die Person, die immer alles alleine macht. Ne? Da ist eine Strategie dahinter. Und das ist eine Strategie, die dir konditioniert wurde und die, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, irgendwann auch mal dein Überleben gesichert hat. Es gibt einen Satz im Coaching, alles, was da ist, will was Gutes. Ne? Und du hast gerade gesagt, so, ey, wann hört das endlich auf? Wann hört das endlich auf? Und es ist Zeit, dass es aufhört, aber dir eben auch bewusst zu machen, dieses Verhalten, diese Strategie war irgendwann mal deine Strategie, um zu überleben, um es zu schaffen. Nur die Welt hat sich verändert und du sitzt noch
ja, in die Hilfe. Ja, und auch mein Alter. Also ich habe nicht mehr die Energie, die ich mal hatte dafür.
Ja, und vor allen Dingen, du brauchst sie auch nicht mehr. Du bist nicht mehr schutzlos. Aber ich finde es so wichtig zu verstehen, warum handle ich, wie ich handle, und es dann auch nicht zu verdammen. So, weil das ist eine intelligente Strategie. Wahrscheinlich, es würde dich heute als Marina nicht geben, wenn du das nicht irgendwann mal gemacht hättest. Würde es dich nicht geben jetzt.
Hm.
Nur, du darfst es jetzt ablegen, weil du bist jetzt in Sicherheit. Du bist safe. Du bist jetzt in Sicherheit. Es ist nur noch nicht angekommen.
Es ist absolut nicht angekommen. Na,
und da kommen wir zum zweiten Schritt, nämlich verstehen ist die Grundlage, aber dann auch in die Erfahrung gehen. Weil verstehen ohne Erfahrung bringt mir nichts. Ja, ich kann Sachen wissen, ich kann Bücher drüber lesen, aber wenn ich es nicht umsetze, also ich kann zum Beispiel auch ganz viele Bücher über Meditation lesen, wenn ich nicht meditiere, bringt mir es nichts. So. Und da eben in die Umsetzung gehen mit Tools. Wie kann ich anders handeln? Wenn ich merke, ich bin in einer Stresssituation, ganz konkretes Beispiel, die Person kommt und macht dich fertig. Der erste Reflex, und das ist ja schneller, als man überhaupt denken kann, ist ja das Nervensystem. Ne? Da passiert was in dir. Du wirst sofort merken, okay, der Puls geht los, dir wird schlecht, du kriegst Migräne vielleicht. Ja, das ist ein körperliches Signal, weil unser Körper hat zwei, sag ich mal, Waagschalen. Das ist der Sympathikus, das ist unser innerer Bodyguard, der will uns beschützen. Und es ist der Parasympathikus, das ist so der weise Gärtner, um uns zu entspannen. Wenn aber jetzt der Bodyguard die ganze Zeit schießt, weil er überall Gefahren sieht, weil er sieht ja überall Gefahren, weil ich ja denke, ich bin das Problem, ich bin nicht gut genug, ich muss immer tough sein, dann ist ja jede Situation eine Gefahr. 100%, die ich nicht
also mein innerer Bodyguard hat auf jeden Fall viel zu tun.
So, und dann passiert eben wieder das, dass dein Körper die ganze Zeit diese Stresshormone ausschüttet. Und dann kannst du eben auch nicht zur Ruhe kommen, weil dein weiser Gärtner, der ist dann nicht mehr weise, der ist dann nur noch in Schockstarre. Ja, der hängt so ein geschlossenes Schild an.
Ich möchte mich bei ihm entschuldigen.
Ja, aber der kann nicht mehr. Du bist leer. Das ist dann auch so dieser Moment, und wahrscheinlich kennst du das auch, so wenn gar nichts mehr geht, wo dann jede Nachricht zu viel wird.
Ja.
Wo du, nicht weil du die Leute nicht magst, aber alleine eine Nachricht im Posteingang ist schon so, ey, I just can't.
Genau, und weißt du, was aber daran immer so schlimm ist, dass du dann so, ich entwickle, das ist mir so unangenehm das so zu sagen, aber es ist so, dann entwickle ich so eine Wut. Mann, der andere Mensch geht davon aus, dass ich ein normal denkender Mensch bin, der sagt, nein, ich antworte dir nicht. Mhm. Heute mal nicht. Du wartest bis morgen oder hey, hallo, bin gerade not available. Ich entwickle so eine Wut auf den Menschen und auf mich selber, weil ich so denke, merkt der nicht, dass ich schon genug zu tun habe, aber merke ich nicht selber, dass ich schon drüber bin sozusagen, das ist das, was ich meine, dieses sich immer damit zu beschäftigen, dieses, es ist exhausting, es ist wirklich einfach, es zieht sehr viel Energie.
Und da, was man in dem Moment braucht, weil du bist ja in der Spirale drin, ist eine Musterunterbrechung. Wirklich, und da kann es oft leichter sein, über den Körper zu gehen, weil dein Kopf ist schon in allen Richtungen. Und also so eine ganz einfache Übung zum Beispiel, also atmen sowieso, aber deine Hand, hier die Handballen auf die geschlossenen Augen legen, für ein paar Sekunden Druck ausüben, sanft, aber schon Druck. Weil was dann körperlich passiert ist, dass unser Körper ist darauf ausgerichtet, die empfindlichen Augen zu schützen. Und wenn da Druck drauf ist, dann werden alle anderen Körperfunktionen erstmal runtergefahren, um die Augen zu schützen. Und dann wird auch über den Gesichtsnerv, der Vagusnerv getriggert, der für Entspannung zuständig ist. Und ich finde, klar ist die Situation dann nicht eine andere, aber wenn mein Körper sich beruhigt, dann kann mein Geist nachkommen. Mhm. Und dann kann ich mir überlegen, okay, kann ich einen klaren Gedanken fassen auch wieder? Und klare Gedanken zum Beispiel mit meinen Emotionen arbeiten, ne? Mit der Angst arbeiten, zu merken, okay, warte mal, ich habe gerade die Angstbrille auf. Ne? Für mich ist es so, als wenn die Leute jetzt erwarten, dass ich zurückschreibe. Wenn ich nicht zurückschreibe, dann ist ein Desaster. Das ist aber ja die Angstbrille. Das ist die Marina, die immer alles regeln muss. Das ist die Marina, die für alle immer da sein muss. Nimm die Brille mal für einen Moment ab und wage dich daran zu denken, was könnte noch möglich sein, dass denen das gar nicht auffällt, wenn du morgen erst zurückschreibst. Das ist vollkommen normal, es nicht immer erreichbar zu sein.
Ja, daran arbeite ich noch. Aber ich gebe dir total recht. Also diese Angstbrille, ich nehme ja seit vielen Jahren Serotonin, weil ich irgendwann mit dem Arzt gemerkt habe, falls Menschen nicht wissen, was Serotonin macht, aber es ist so, es dämmt ja auch so ein bisschen die Emotionen, ne? Also Wut, Trauer, Angst, Positives auch leider, aber besonders dieses, wenn ich dann in diese Angstspirale komme oder so, dann ist das total wichtig für mich, Serotonin zu nehmen, weil dann entstehen keine Panikattacken, ich flipp nicht aus, ich heul nicht irgendwie stundenlang oder so. Aber was mir zum Beispiel auch sehr stark aufgefallen ist, und das wollte ich dich heute auch fragen, ist, ich habe das Gefühl, dass die Angst, je mehr ich in den Vordergrund trete, weil beides haben wir gemeinsam, wir haben im Hintergrund angefangen und haben ja dann irgendwie Step für Step dann unseren Weg auch vor die Kamera oder ne, als Protagonistinnen gewagt, die mit der Außenwelt kommunizieren, jeder unterschiedlich, aber so, ne? Und was ich zum Beispiel immer merke ist, es ist nicht nur so die Angst zu versagen und nicht gut genug zu sein, sondern in meinem Kopf entwickle ich auch so eine Art unsichtbares Gespräch, was die Menschen führen, die mit mir zusammenarbeiten. Also in meiner Welt sitzt dann jemand da und sagt, das ist voll scheiße. Warum mache ich das jetzt überhaupt? Also wie gehst du zum Beispiel auch mit Leuten und mit denen du arbeitest, die kommen und an so einem Limit sind, weißt du? Also nicht so, hey, ich bin gerade auf einem Weg und ich versuche, sondern so wirklich vielleicht, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, wirklich an so einem Limit schon.
Also auf jeden Fall auch Tools mitgeben, die in so einer Situation helfen, weil unser Körper und unser Geist arbeiten zusammen. Wenn ich einen Angstgedanken habe, dann werden biochemische Botenstoffe an meinen Körper geschickt und der Körper entwickelt die entsprechenden Körperreaktionen dazu, ne? Also Puls, Herzrasen, dir wird schlecht, ja, hast ja auch gerade beschrieben. Und unser Körper meldet dann diese stressigen oder ängstlichen Angstkörpergefühle wieder ans Gehirn. Das denkt, ja, okay, krass, ich muss wirklich Angst haben. Und noch mehr Angstgedanken, noch mehr Angstgefühle. Und es ist halt eine Spirale, die nach unten geht. Und zu gucken, wo kannst du ansetzen an dieser Spirale? Und es ist einfach so, dass dieses, und das wirst du auch kennen, dann sich klar zu machen, hey, und das ist eigentlich jetzt gar nicht so ein Notfall, das hilft dann nicht in so einer Situation, hilft mir auch nicht, ja, sondern wirklich am Körper anzusetzen und entweder ne, so eine Übung wie mit den Augen machen oder, es hört sich total banal an, aber auch tief atmen, weil auch da die Stressfunktion vom Körper einfach mechanisch runtergefahren wird. Oder eben, und manchmal kann man es nicht selber, gucken, wie kann ich dieses Muster unterbrechen? Wie kann ich jetzt körperlich eine Pause machen? Sport. Bei mir ist es zum Beispiel Sport auch. Ja, das hilft mir total. Wenn ich merke, ich komme da nicht raus, und da kann ja jeder zu dir sagen, ja, jetzt leg dich doch mal hin und ruh dich aus. Das funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht aus deiner Haut raus. Die Energie woanders hinzuleiten. Und nicht in Machen, Machen, Performen, sondern dich bewegen, einen Spaziergang zu machen. So blöd sich das anhört, aber es ist so.
Und was ist aber, wenn du, sorry, das muss ich jetzt fragen, weil das ist eine sehr große Diskussion auch zu Hause. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich habe keine Zeit. Ich kann, nee, sorry, aber wann soll ich das machen? Wann soll ich mich ausruhen? Wann soll ich Sport machen? Was soll ich da? Ich habe gar keine Zeit. So, für mich ist alles, oh, ich muss meine Haare machen gehen, ich muss die Nägel machen gehen. Alles ist Stress.
Ja, weil, ja, ja. Und es hört, das Ding ist, you just can't win. Weil du findest immer neuen Stress. Es geht nicht um die Sache. Wenn es nicht das große Projekt ist, was jetzt auf einmal gehandelt werden muss, was gerade in tausend kleine Teilchen zerfällt, um die du dich kümmern musst, dann sind es deine Haare.
Ja.
Und wenn es nicht deine Haare sind, dann ist es, weiß ich nicht, die Katze. Oder was anderes. Es gibt immer etwas. Es ist, du wirst immer was finden. Es ist genauso wie wenn man sich über Erfolg definiert. Du wirst die Messlatte, du hast vielleicht Erfolg und gewinnst, aber du wirst die Messlatte weiter nach oben verschieben. Und dann reicht's wieder nicht und reicht's wieder nicht.
Genauso war es bei mir. Es hat irgendwann einfach nicht mehr gereicht.
Und nichts daran ist falsch. Erfolg ist nichts falsch. Aber die Motivation dahinter, genauso auch, um Sachen hinzukriegen, dass alles Stress ist. Es geht nicht um die Sache. Es geht darum, und das ist eine Frage, die ich mir auch oft selber stelle, wer sitzt an meinem Board of Directors? Mhm. Wer sitzt da eigentlich noch dran? Wer steuert mich? Warum ist alles stressig? Es ist nicht mein Mann, der sagt, hey, mach mal schneller. Der sagt ständig, mach mal eine Pause. Ja? Deiner wahrscheinlich auch.
100%.
Es ist gar nicht... Jetzt, du bist selbstständig. Klar, es ist super viel Arbeit und klar gibt's Deadlines. Aber am Ende des Tages bist du dein eigener Chef. Deine eigene Chefin. Ja?
Voll.
Also am Ende des Tages sitzt da jemand anders an deinem Board of Director.
Das ist so krass.
Wer sitzt
ja,
da?
Wer sitzt da, ist eine sehr gute Frage. Weil es ist so lächerlich, ne? Ich hatte vor ein paar Wochen einen Termin tagsüber am Kudamm und hab danach gedacht, ach komm, gehst du mal, warst jetzt lange nicht mehr shoppen so, du brauchst eh irgendwie was Neues zum Anziehen und ich habe mich wie ein Teenager gefühlt, der die Schule schwänzt.
Mhm.
There is no boss waiting for me. It's, Entschuldigung, I'm the boss.
Ja.
Und dieser Moment, ich bin so rausgekommen aus dem Laden, ich habe mir so eine Zigarette angemacht, war so, ich muss jetzt aber schnell zur U-Bahn, weil was ist der schnellste Weg nach Hause? Muss ich jetzt ein Taxi nehmen? Und dann dachte ich so, ey, warte mal ganz kurz, warum? So, I'm my own boss.
Mhm.
Wie, warum fühle ich mich gerade wie so ein Rebell, der die Schule schwänzt? Ich schwänze hier gar nichts. Deswegen finde ich dieses, who's the director? Weißt du, also wer sitzt da noch mit am Tisch und steuert mich, so eine wichtige Frage, die ich mir so oft stelle, weil niemand sagt das zu mir. Auch meine Talents sagen nicht, kannst du bitte 24 Stunden für mich available sein. Das sind die ersten. Sübi zum Beispiel, mit der ich zusammenarbeite, die schreit mich auch an, wenn ich zum Beispiel, ich habe mir die Nase operieren lassen.
Und es sieht so gut aus.
Dankeschön,
kann ich
dir
auch nochmal sagen.
Mary, ich liebe sie. Als ich mir die Nase operieren lassen hat, habe ich am selben Tag noch Mails beantwortet. Und da hat Sübi auch mit mir geschimpft. Und ich, wie gesagt, ich habe niemanden in meinem Alltag, der das macht. Und deswegen ist eine sehr, sehr wichtige Frage für mich an dich. Jetzt bist du diesen ganzen Weg gegangen, hast sehr viel gelernt, teilst dein Wissen auch und verdienst damit auch dein Geld. Fühlst du stolz? Also ist es so, dass du das Gefühl hast, so, ich bin stolz auf mich?
Das ist eine krasse Frage. Ich fühle mich gut, wenn ich merke, dass andere Menschen sich gut fühlen. Das kann natürlich auch wieder eine Kompensation sein, einfach für Menschen da sein zu können. Aber dass ich jetzt sage, boah, ich bin so einen krassen Weg gegangen, das habe ich eigentlich nicht. Und das ist, aber ich erinnere mich aktiv daran. Und das möchte ich auch jedem sagen, weil wir alle sind schon einen krassen Weg gegangen. Wir sind hier alles erwachsene Menschen. Wir alle waren im Leben schon in Situationen, wo wir gedacht haben, ich weiß nicht, kann nicht mehr. Wo das Leben uns weg vom Steuer des Lebens in den Kofferraum geschleudert hat. Und wir alle sind auf allen Vieren da rausgekrochen und wieder hinters Steuer und haben neue Wege gefunden. Und deswegen ist die Frage so gut von dir. Bist du stolz darauf? Weil ich sollte öfter stolz drauf sein. Weil in dem Moment, wo ich stolz drauf bin, passiert auch was in meinem Gehirn. Nämlich diese Ressourcen, die zur Verfügung stehen, um auch neue Probleme zu lösen oder schwierige Probleme zu lösen, die sind ja da. Wir vergessen sie nur. Wir legen immer den Fokus auf, das nennt sich Problemtrance, auf das, scheiße. Und dann sind wir wieder in dieser Trance, die du eben beschrieben hast. In dem Moment, wo ich mich dran erinnere, warte mal, hallo, ich kam aus der totalen Unsicherheit und habe ein sicheres Zuhause geschaffen. Das sagt mein Mann oft. Ne? Er sagt dann so, ey, sag, ob da jetzt ein Aufkleber-Spiegel-Bestseller drauf ist oder nicht. Ey, du hast aus dem Nichts Sicherheit für zwei Menschen, jetzt für drei geschaffen. So, ob jetzt da einer, weiß ich nicht, das oder das über dich sagt, ist doch scheißegal. So. Und das kommt nicht immer an, aber in dem Moment, wo ich zumindest daran denke, was mein Weg ist, denke ich auch daran, was die Lösungen waren und was ich, weißt du, so, weil es ist nicht immer nur durchpushen. Die Lösung, auch die du gefunden hast, wenn Lösung immer nur wäre, dich aufzureiben, dann hättest du es gar nicht so weit geschafft. Du hast ein Skillset. Du weißt Sachen. Du weißt auch, wen du in gewissen Situationen anrufen kannst, zum Beispiel. Du hast deine Tools. Und wir sollten viel öfter mal zurückgucken auf den Weg, den wir schon gegangen sind. Und all diese Ressourcen stehen uns eben auch zur Verfügung für jeden neuen Entwicklungsschritt, den wir vor uns haben.
Also, ich bin stolz auf dich. Und ich finde es total wichtig, das zu sagen, weil nochmal, als wir uns kennengelernt haben, wusste ich schon, dass du eine wundervolle Frau und ein wundervoller Mensch bist, mit dem richtigen Skillset, aber auch mit einem riesen Herzen. Und für mich zu beobachten jetzt über die letzten Jahre, was du geschaffen hast und dass das nicht selbstverständlich ist. So ein Aufkleber auf so einem Buch, ob der da ist oder nicht, ich weiß, wie sich das anfühlt, aber ich hoffe, dass du jeden Tag, wenn du mal brauchst, so das sagen auch Leute immer zu mir und ich mach's dann auch nicht immer, aber wenn du es mal brauchst, so von so einer älteren Dame wie mir annimmst, dass du sehr, sehr stolz auf dich sein kannst. Nicht, weil du aus dem Nichts kommst und mal an einem Punkt warst, wo du nichts hattest, sondern weil du etwas tust, was so vielen Menschen was bedeutet und so vielen Menschen auch die so eine ehrliche Perspektive auf Problemlösungen oder Tools oder Analysen gibt, ohne großes Blabla. Du verarschst niemanden. Du bist keine Schande für den Beruf Coach sozusagen, sondern...
Ich hasse diesen Begriff, ja.
Aber du bist es und du bist ganz fantastisch. Und ich möchte Danke sagen, weil es mir schon sehr oft geholfen hat, dir zuzuhören. Ich hoffe, dass jeder, der heute zugehört hat, sich danach, wenn er es nicht eh schon macht, ganz, ganz viel mit dir beschäftigt. Und bevor wir aufhören, möchte ich noch eine Frage stellen. Welchen Gast, meinst du, sollte ich mal einladen und mit ihr oder ihm darüber sprechen, wie er oder sie es geschafft haben?
Boah. Da sind wir wieder bei der Musikindustrie. Es gibt doch gerade hier, wie heißt sie? Olivia
Dean.
Ja.
Olivia Dean würde wahrscheinlich nicht in meinen Podcast kommen, okay. Aber ich finde Olivia Dean mega.
Ich sag dir warum, weil ich gesehen habe, wie sie einfach vor nicht allzu langer Zeit einfach gespielt hat auf Festivals. Da war niemand, da waren drei Leute.
Ja.
Und die hat einfach durchgezogen, genauso wie sie jetzt durchzieht, wo sie vor Millionen, Millionen, Millionen Leute.
Das ist krass, dass du es sagst. Also Shoutout an ihre Produktmanagerin Caro, der ich auch vor einer Weile schon gesagt habe, das wird ganz großes Kino und die es auch schon gesehen hat.
Es gibt bestimmt viele Leute, also ich würde gerne jemanden hören, die weitermachen, wenn es gerade voll schwierig ist. So, und das, weil das merke ich jetzt auch gerade bei mir, ne, so ich bin gerade in dieser Promophase und jetzt kam diese Nachricht mit dem Spiegel, die kam vor 3 Tagen. Und ich mache aber weiter aber versuche bei mir zu bleiben. Und ich merke in Gesprächen mit anderen Menschen, wie oft Menschen, und das bewundere ich, und ich frage die auch, wie macht ihr das, weitermachen, weißt du, weiter eine Tour spielen, ja, obwohl keiner kommt. Und trotzdem, obwohl du drauf zahlst, weitermachen, dich, ja, da hinstellen. Weißt du, so nicht, wenn alles läuft. Wenn alles läuft, gut, dann läuft alles, dann kommen die anderen Probleme hoch. Aber mit deinen Selbstzweifeln, dann, wenn es nicht läuft, da zu stehen und zu sagen, ich stehe hier. I don't give up on myself.
Ja, wenn du dich angesprochen fühlst,
ja,
oder wenn du jemanden kennst, der auf diese Beschreibung passt, dann bitte schreib's in die Kommentare. Dann laden wir ihn oder sie ein.
Ja, unbedingt, unbedingt, weil das, da ziehe ich echt meinen Hut vor.
Sarah, ich ziehe meinen Hut vor dir, mein Herz. Und ich würde dir alle Spiegel-Bestseller-Aufkleber geben, die es gibt. Kauft bitte dieses Buch. Heute höre ich auf zu zweifeln. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Hat euch die Folge gefallen? Dann folgt dem Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und klickt euch bei Insta unter ididit_podcast rein. Hier gibt's noch Videosnippets und Inside-News. Und schreibt mir doch, wer soll als nächstes hier am Mikro sitzen? Und Props gehen natürlich raus an die Teams von Storyhouse Productions und Julep. Hier im Besonderen an die weiblichen Managerinnen im Hintergrund. Sophie Ambré, die Frau an der Front, Lisa Götz, die Orga-Queen, Jannika Ullhoff, die Frau am Geldhahn und Anna-Christina Meyer, die Möglichmacherin. Und natürlich an mich.
Hier ist eine Fliege.
Ja. Sorry, ich habe gerade gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
Ja. Da.
Ja, shit. Ich weiß nicht, ob wir die rauskriegen, to be honest.
Mach mal die Tür auf.
Nee, toll.
Geh.
Marina!
Ey, so, wer ist hier die Bossin?
Wer ist hier die Bossin? Ja, sorry.
Du bist
aber
so eine Queen.
Ich kann das nicht
glauben. Das war so ein geiler Move. Ja. Hast du das auf Video?
Ja.
Geil. Okay.
Also die Fliege per se jetzt nicht, aber wir können alle bezeugen, dass sie auch, ja, rausgekommen
geil.
Oh mein Gott, okay.
Aber jetzt höre ich was anderes.
Aber was ist das?
Jetzt ist es weg. Hat sie angehört wie eine Kaffeemaschine. Oder vielleicht hat die noch mal nachgevibed.
Ja, das kann sein, ja. Ja, die hat nachgevibed, auf jeden Fall.